Schön. Das Gute ist, wir erwarten unseren Herrn Jesus Christus, dass er zurückkommt. Weil er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und dann werdet ihr da sein, wo ich bin. Ist doch super. Er wird wiederkommen. Im Abendmahl heißt es, dieses Abendmahl feiert, bis ich wiederkomme. Immer wieder wird gesagt, ich komme wieder. Diesen Jesus, als er gen Himmel fuhr, sagten die Engel, den ihr zum Himmel auffahren saht, er wird wiederkommen. Jetzt geht erstmal an die Arbeit, verkündigt das Reich Gottes, baut Gemeinde Jesu Christi. Und während ihr das tut, habt immer im Herzen, er kommt wieder und er kommt wieder. Und Jesus sagt, ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, da seid, wo auch ich bin. Ich möchte heute Abend noch einmal eingehen auf Jesus. Und zwar auf Jesus, der schon von Ewigkeit her lebte. Die meisten Leute oder viele Leute denken, die denken, dass Jesus erst vor 2000 Jahren geboren wurde. Also das heißt, er ist noch nicht so sehr alt. Du musst dir vorstellen, als du und ich in die Welt kamen, dann gab es ein Geburtsdatum. Ein Geburtsdatum und an diesem Tag wurdest du geboren. Von da an gab es dich 9 Monate zurück, natürlich auch in der Gebärmutter deiner Mama. Aber der offizielle Geburtstag, unser offizieller Geburtstag, ist der Tag, an dem wir das Licht dieser Welt erblickten. Und wir sind tatsächlich nicht von Ewigkeit her. Uns gibt es tatsächlich als Menschen, als Lebewesen, die Gott uns geschaffen hat nach seinem Bild, Geist, Seele, Körper, uns gibt es tatsächlich erst seit dieser Zeit, seit wir in diese Welt gekommen sind. Seitdem gibt es uns, und ich betone, um da nicht irgendeiner Lobby wieder vermeintlichen Vorschub zu leisten, der Mensch ist Mensch von Anfang an, von seiner Zeugung an, von der Verbindung des Samens mit der Eizelle, ist der Mensch ein Mensch. Ja? Und das ist die Wahrheit. Von daher bin ich jetzt 58 Jahre und so viele Monate. Wenn du das dann genau nimmst. Ich muss ja die 9 Monate bei Mama mitzählen. So, also, aber geboren in dieser Welt sind wir seit unser Geburtstag ist, als wir in diese Welt kamen. Jesus kam vor etwas über 2000 Jahren in diese Welt. Aber seine Anfänge sind schon viel, viel, viel früher. In der Bibel steht geschrieben, dass Jesus schon da war, als es noch nichts gab. Es gab eine Zeit, in dieser Zeit, da gab es nur Gott, den Vater, seinen Sohn Jesus und den Heiligen Geist. Diese drei. Diese drei gemeinsam nennen sich Gott. Ja? Sie haben jeder ihre Aufgaben auch in ihrem Bereich, das ist Gott der Vater, nehmen wir Jesus der Erlöser, der Heilige Geist, der uns lehrt, leitet, führt, stärkt. Und diese drei saßen zusammen und sie sagen, wir drei, wir sind Gott. Und deshalb haben wir einen Gott. Und er offenbart sich, mal spricht der Vater mit uns, mal sein Sohn Jesus, mal der Heilige Geist. Wir haben einen Gott. Aber es sind drei Personen, mit denen wir es zu tun haben. So. Dieser Jesus ist also schon von den Urzeiten her. Es heißt in der Bibel, dass Jesus der Schöpfer aller Dinge ist. Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Und ich möchte euch heute Abend ein paar Bibelstellen geben, weil ich merke, dass da manches Mal doch Fragen bei den Leuten sind und manches Mal und sehr oft auch bei Christen, die sagen, wo war Jesus vorher? Ganz klar. Bei seinem Vater, so wie es geschrieben steht. Es steht ja alles in der Bibel geschrieben. Aber wir beginnen Jesus, und das Thema heute Abend, Jesus, der Schöpfer aller Dinge, kommt auf die Erde. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, Jesus, der Schöpfer, ist der Schöpfer aller Dinge. In 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3 steht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das Wort Himmel in der Bibel steht immer in der Mehrzahl. Wenn wir das Vaterunser beten, wir beten immer, der du bist im Himmel. Im Grundtext heißt es immer, der du bist in den Himmeln. Das Wort Himmel kommt in der Bibel immer nur in der Mehrzahl vor. Und deshalb sagt auch die Schrift, Gott ist so gewaltig und so groß, aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Im Anfang schuf Gott, das hebräische Wort für Gott ist da Elohim. Elohim ist die Mehrzahl von Gott. Man könnte fast sagen wie Götter, aber es ist nicht Götter, Mehrzahl Gott. Und wir sehen auch, und Gott sprach, Elohim sprach, lasst uns Menschen machen. Als Elohim, als Gott sprach, lasst uns Menschen machen, führte er kein Selbstgespräch. Da war er nicht gerade auf seiner senilen Schiene und hat gesagt, ich weiß im Moment nicht, was ihr redet, aber ihr werdet schon klarkommen. Nein, er sagt, lasst uns. Gott, der Vater, sprach zu Jesus und zum Heiligen Geist, weißt du, lass uns die Menschen machen. Lass uns solche machen, die so aussehen wie wir. Solche, die in unserem Ebenbild sind. Solche wollen wir schaffen. So, nochmal zurück. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott, Elohim, die Himmel und die Erde. Und wer, dass Jesus bei der Schöpfung dabei war, der Maßgebliche, der bei der Schöpfung auch dabei war, der eigentlich alles geschaffen hat, werden wir in nachfolgenden Bibelstellen auch dann erkennen und sehen. Also am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde wurde, bei euch in den Bibeln, bei uns in den Bibeln steht, war. Meine Übersetzung macht eine Anmerkung, dass es heißt, wurde. Und der hebräische Grundtext sagt nicht, die Erde war, die Erde wurde. Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde wurde wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So, die Erde wurde wüst und leer. Als Gott, alles was Gott jemals in seinem Leben gemacht hat, war immer sehr gut. Man kann so sagen, da war ein Autobauer, er baute ein Auto, perfekt, aufgetankt, alles fertig, du musstest nur noch den Schlüssel reinstecken und starten und loslegen. Und dieser Autohersteller hat gesagt, das Auto ist sehr gut. Aber dann war dieserjenige, der sich in das Auto setzte, er fuhr los, hat sich überschätzt in seiner Geschwindigkeit, in seiner Fahrweise oder in seinem Fahrstil oder war ein Anfänger oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat der sich in dieses wunderschöne Auto reinsetzte, hat einen Brückenpfeiler gerammt. Und das Auto wurde Totalschaden. Man kann es so sagen, am Anfang der Autobauer schuf ein Auto. Und es war perfekt und gut. Und das Auto wurde Totalschaden. Warum? Weil jemand einen Totalschaden angerichtet hat. Und das ist es, was hier steht. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und wir schauen dann, wenn wir in Jeremia, Jesaja, Hesekiel reinschauen, da heißt es, im Anfang schuf Gott die Erde nicht Tohu. Er schuf sie nicht wüst und leer, sondern er schuf sie bewohnbar, heißt es. Er schuf sie als eine Erde, auf der man leben und wohnen konnte. Er schuf kein Tohu Wabohu. Es ist niemals Gottes Art, Tohu Wabohu zu schaffen. Was er schafft, was er macht, ist immer gut. Aber die Bibel zeigt uns auch, aber das ist nicht das Thema des heutigen Abends, dass Satan in dieser perfekten Schöpfung, er war ja Luzifer, er war der helle, dieser Lichtstand, ein Erzengel, der schönste Erzengel im ein Cherubim, der schönste im Universum. Die Bibel sagt, er hatte die besten Klamotten an, den besten Schmuck. Und er war ein Profi, was Musik anging. Aber er hat gesagt, ich bin so perfekt, so steht es geschrieben, ich bin so perfekt, ich bin so vollkommen, ich brauche Gott nicht, ich werde Gott stürzen und ich werde Gott dieser Welt. Und da hat Gott gemacht, Batsch, und schmiss ihn runter auf die Erde. Und dann gab es einen Riesenknall. Die Schrift sagt uns, Gott zog sich mit seinem Licht, mit seiner Wärme von der Erde zurück und die Erde verfiel ab sofort in eine Starre. Damals, denke ich, ist bestimmt die Eiszeit gekommen. Auf jeden Fall, diese Katastrophe hat das ganze Leben auf der Erde lahmgelegt. Wir müssen ja nur mal schauen, auch hinein in die Ausgrabungen, Forschungen. Man hat ja in Sibirien im ewigen Eis, hat man diese alten Ochsen, hätte ich bald gesagt, diese Mammuts gefunden. Und diese Mammuts, die wir aus dem Eis geholt haben, die waren schockgefroren mit frischem Gras im Maul. Mit frischem Gras im Maul schockgefroren. Und ich glaube, dass das die Zeit war, als Satan auf die Erde gestürzt wurde Und dann war so, Gott zog sich mit seinem Licht und seiner Wärme schlagartig innerhalb einer Sekunde zurück und die Erde wurde schockgefroren und alles Leben auf der Erde erstarb. Wie lange die Erde dann so vor sich hin dümpelte, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall war es eine lange Zeit. Es können Milliarden von Jahren gewesen sein. Ich glaube, dass es eine sehr lange Zeit war. Aber dann kam wieder dieser Punkt. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde wurde Tohu Wabohu. Und Gott sprach, und dann heißt es, und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da steht brütete eigentlich. Dieses Wort schwebte ist brüten. Also er hat da nicht wie so ein Geist mit dem Bettlaken über den Ding herumgeschwirrt, sondern er brütete, er vibrierte. Das Wort ist brüten, vibrieren, wie eine Glucke, die Küken ausbrütet. So, er vibrierte über diesem Wasser, über diesem Chaos auf der Erde. Und dann kam es dazu, im Vers 3 sagt Gott, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann sehen wir, dass Gott am ersten Tag schuf er Licht. Er schied Finsternis wieder. Er sagt, die Erde soll wieder Wärme haben, die Erde soll wieder Licht haben. Und Gott schied die Finsternis und sein Licht kam wieder auf die Erde. Dann am zweiten Tag hat Gott dann das Wasser, wahrscheinlich dadurch, dass der Heilige Geist über der Erde war, es war viel Wasser auf der Erde. Und dann heißt es, dass Gott mitten in die Wassermassen hineingeht, könnt ihr nachlesen, alles 1. Mose Kapitel 1, er ging da mitten rein und er trennte das Wasser voneinander. Und er bildete eine Wölbung um die Erde herum, eine Wölbung aus Wasser, das befestigte er. Und auf die Erde war immer jetzt noch mit Wasser bedeckt. Und dann ließ er diese Wasser, dann sagte er, und das Wasser auf der Erde soll sich jetzt in Tiefen sammeln. Und dann sammelte sich das Wasser in den Tiefen, die Meere entstanden, trockenes Land entstand. Und dann sagt Gott, und dann am dritten Tag geht Gott dann her und sagt, okay, und jetzt soll die Erde hervorbringen. Bäume, grünes Gras und so weiter. Und das hieß, die Erde wurde grün. Und dann, am vierten Tag erst, schuf Gott Sonne, Mond und Sterne. Am vierten Tag erst sagte, und jetzt, dann schuf er die Zeit. Ganz einfach die Zeit. Er schuf die Zeit und sagte, jetzt will ich, dass hier Menschen leben können in einem 24-Stunden-Rhythmus. Und dann heißt es, dass er setzte ein großes Licht an den Himmel, ein kleines Licht, er setzte die Sterne dorthin. Und damit die Menschen einen Zyklus leben können, damit eine Periode von Saat, Ernte und so weiter kam. Seitdem haben wir Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das war am vierten Tag. Davor, am dritten Tag, war aber schon alles gewachsen. Ob jetzt diese Wiederherstellung dieser Sterne und Sonne, ob das an einem Tag geschah oder ob das, was weiß ich, ein Zeitraum von 1000 Jahren war, muss ich sagen, interessiert mich an sich nicht sehr. Denn ich bin mir sicher, dass Gott sich Zeit gelassen haben kann beim Kreieren der ganzen Sachen, aber ich bin auch genauso überzeugt, dass er alles an einem Tag ins Dasein ruft. Ich glaube, dass er alles, was er gemacht hat, sogar an einem Tag hätte machen können, ohne da sechs Tage zu schaffen. Auf jeden Fall, wir sehen hier diese Abläufe, die sind. Das war am Anfang. Und jetzt, ganz davor zurück, bevor die Erde geschaffen wurde, da gab es nichts. Da gab es ganz einfach nichts. Nur Gott, nur Jesus, nur den Heiligen Geist. Es gab keine Engel. Nichts gab es. Es gab nur diese drei. Diese drei. Und es heißt von Jesus, dass er der Erstgeborene Gottes war, der Erstgezeugte. Und jetzt schauen wir mal, vor diesem, bevor überhaupt etwas geschaffen war, war Jesus derjenige, der alles schuf und kreierte. Ich erinnere an letzten Sonntag, da haben wir im Johannes Kapitel 1 gelesen, die Verse 1, 2 und 3. Im Anfang war das Wort, Logos, das Logos. Nur nochmal zur Gedächtnisstütze oder Erinnerung. In der Offenbarung am Ende, wenn das mit der Menschheit so zum Abschluss kommt, da heißt es, dass Jesus dort ist auf einem weißen Pferd. Das heißt also, dass er als Herrscher auftritt. Und dann heißt es in unseren Bibeln, an der Hüfte trug er, an seinen Hüften stand geschrieben, Wort Gottes, Logos Gottes. Wörtlich heißt es, an seinen Schärpen runter. Er hatte Schärpen an seinen Seiten und auf diesen Schärpen steht geschrieben, Logos Gottes, Gottes Wort. Er ist das Logos. Und Dieses Logos wurde ja dann Fleisch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus, einer der Namen von Jesus ist Logos. Genau wie einer seiner Titel Retter ist, genauso wie er Arzt ist. Erst vor allem ist er Logos. Das ist einer seiner Namen. Sein Name heißt Logos. Wort. Wort. Damit macht er etwas deutlich. Er sagt, das, was ich euch als mein Wort gebe, ist so zuverlässig wie mein Name. Ich nenne mich Wort, damit ihr wisst, wenn ihr immer mit meinem Wort zu tun habt, wann immer ihr damit zu tun habt, es ist absolut verlässlich. Es ist absolute Garantie. Ich bin das Wort und das Wort, das ich euch schreibe, das bin ich. Ich identifiziere mich. Ich bürge mit meinem Namen, dass ich zu meinem Wort stehe. Im Anfang war das Wort Logos und das Wort Logos war bei Gott. Und das Wort, das Logos, war Gott. Hier ist ganz klar, es war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und jetzt kommt, alles wurde durch dasselbe, durch dieses Logos, durch Jesus. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ohne dieses Logos. Es gibt nichts im Universum, nichts, sichtbar oder unsichtbar, und da kommen wir gleich noch zu, das geworden ist. Es ist alles durch Jesus geworden. Nichts ist geworden ohne Jesus. Jesus war der Schöpfer, der Schaffer, der Creator all dieser Dinge. Wenn Renault sagt, Kreateur der Automobil, dann muss man sagen, Jesus Kreateur des ganzen Universums, inklusive der Handwerker und des Materials für Renault. Er hat alles geschaffen. Jesus hat alles geschaffen. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, was geworden ist. 1. Korinther 8, Vers 6b. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge geworden sind. Jesus hat alles geschaffen. Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Schöpfer. Und er ist auch der Urheber unseres Heils, unserer Rettung geworden. In Kolosser 1, 15 bis 17, da wird es nochmal dargestellt. Ihr seht, das Neue Testament bezieht sich sehr stark darauf, dass Jesus dieserjenige ist. Da heißt es in Vers 15 über Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, Prototokos, der Erste, und der Erstgeborene aller Schöpfung und immer wieder, ja, lass mich doch, das hänge ich mal kurz rein. Es ist sehr interessant, dass Jesus in allem der Erste war. Er war das Erste, was aus Gott heraus geboren wurde. Die Bibel sagt, er ist der Monogenes, der einzig gezeugte Gottes. Und Gott hat festgelegt, ein für alle Mal, alles, was in diesem Universum, alles, was in der sichtbaren und unsichtbaren Welt geschieht, der Erste wird immer mein Sohn sein. Das wird immer Jesus sein. So sagt Gott, er wird der Erste sein, der von einer Jungfrau geboren wird. Da geht er auch wieder. Da ist er auch wieder dieser Prototokos. Der Erste, der geboren wird von einer Jungfrau. Das hat es nie gegeben. Er war der Erste. Und dann heißt es, Gott hat beschlossen, dass er der Erste ist, zum Beispiel, der aus den Toten aufersteht. Es ist noch nie jemand aus den Toten auferstanden und mit einem neuen Leib direkt dann in die Ewigkeit gegangen. Alle Totenauferweckungen, sei es durch Elia, Eli oder Elisa und was auch immer, welche Leute es immer waren. All diese Leute, die von den Toten auferweckt wurden, die alterten nach dieser Auferweckung wieder und starben danach eines natürlichen Todes. Sie hatten nur ein paar Jahre auf der Erde mit zubekommen. Aber bei Jesus, da war das was anderes. Er ist wieder dieser Prototokos, dieser Erste. Er ist dieser, von dem Gott sagt, er wird der Erste. Mein Sohn Jesus wird der Erste sein, der die Hölle überwindet. Mein Sohn Jesus wird der Erste sein, der den Tod überwindet. Mein Sohn Jesus wird der Erste sein, der aus den Toten hervorkommt. Mein Sohn Jesus wird der Erste sein, der behaupten kann, dass der Teufel besiegt ist, dass er entwaffnet ist. Mein Sohn Jesus, ich habe beschlossen, dass er der Erste von allem im Universum sein wird. In der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mein Sohn Jesus wird immer der Erste sein. Ich habe ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus ist der Erste. Er ist der Erste. Und er bleibt der Erste. Er ist der Erste. So, er ist dieses Abbild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1,15, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm, also Kraft seiner Person, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Da steht es wieder im Neuen Testament. In ihm ist alles geschaffen worden. Alles, alles, alles ist durch Jesus gemacht. Alles. In ihm ist alles geschaffen worden, auch im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und auch das Unsichtbare. Das, was du und ich nicht sehen können, das schuf er. Selbst diesen ganzen Bereich in den Mikrobereich und er hat alles geschaffen. Alles hat er gemacht. Das, was du nicht sehen kannst, die Engel, die du nicht sehen kannst, die wir nicht sehen können, er hat sie geschaffen. Alles, das Sichtbare und Unsichtbare, steht im Neuen Testament, hat er geschaffen. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Gott hat gesagt, mein Sohn wird alles schaffen, mein Sohn wird alles kreieren. Und dann wird das so gemacht, dass mein Sohn, was er schafft, dass er es so schafft, dass es in ihn hineingeschaffen wird. Das heißt, wenn mein Sohn jemals hören sollte zu existieren, dann wird es dieses Universum, diesen Kosmos und alles, was wir jetzt so inzwischen kennen, es wird es nicht mehr geben. Weil es besteht nur, weil Jesus lebt. Es gab mal so ein altes Lied, das heißt, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das ist meine Garantie. Wenn Leute sagen, diesen Jesus sollte man abschaffen und wegtun, das heißt, man würde sich selber auslöschen in diesem Moment. Jesus ist derjenige, der alles geschaffen hat, durch ihn, zu ihm hin. Und Kolosser 1,17. Und er ist vor allem. Er ist der Erste wieder. Und alles besteht durch ihn. Alles besteht in ihm, durch ihn und in ihm. Es hat seine Existenzberechtigung nur in ihm. Alles ist durch ihn geschaffen. Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig, auf vielerlei Weise, ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Da ist es wieder. Durch den er auch die Welten gemacht hat. Durch den er auch die Welten gemacht hat. Durch den er auch die Welten gemacht hat. Alles ist durch Jesus geschaffen worden. Er, dieser Jesus, Vers 3, er ist der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also der Herrlichkeit Gottes. Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Ich finde das so stark. Dieser Jesus heißt es, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck. Das Wort Abdruck heißt der Charakter. Da steht das griechische Wort für Abdruck ist hier Charakter. Wenn du Jesus anschaust, sagt der Hebräerbriefschreiber, dann siehst du, wie Gott in seinem Charakter ist. Den Charakter, den Jesus hat, so wie er lebte, so wie Menschen ihn beobachten konnten, ihn anschauen konnten, ihn erleben konnten, so ist Gott. Jesus repräsentiert den Charakter Gottes. Er ist total identisch mit dem Wesen und der Art Gottes. Er ist der Abdruck, also die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, die Reflexion, die Widerspiegelung der Herrlichkeit Gottes und der Charakter seines Wesens. Dieses Charakter seines Wesens heißt Hypostasis. Das heißt die Existenzgrundlage, die Wirklichkeit, das Wesen. Wenn du Jesus anschaust, dann siehst du, so ist Gott in seinem Wesen. So wie du Jesus anschaust, so ist die Wirklichkeit Gottes. Jesus war auf dieser Erde ein Mensch, der lachte und feierte und sich freute und gerne mit seinem Volk zusammen war. Und Gott sagt, so wie mein Sohn mit euch gelebt hat auf dieser Erde, so ist meine Art, so ist mein Wesen, auch ich will so mit euch leben. Mein Sohn ist das perfekte Abbild, der perfekte Charakter, die perfekte Grundlage, die die Wirklichkeit, Hypostasis, die Wirklichkeit meines Wesens. So wie mein Sohn ist, sagt Gott, so bin ich. Stark, oder? Jetzt mal, und das ist ja, was die Jünger sagten. Sie waren jetzt 3,5 Jahre mit Jesus fast zusammen. Und dann sagt der eine Jünger, sagt der Herr, zeig uns doch den Vater. Und Jesus sagt, so lange bist du bei mir und du sagst, zeig mir den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. So wie ich bin, ist der Vater. Schau mich an. Hast du gesehen, wie ich in den letzten 3,5 Jahren mit dir gelebt habe? Ja, so ist der Vater. Wenn der Vater hier laufen würde auf dieser Erde, dann würde er sich genauso verhalten wie ich. Er würde das Gleiche tun wie ich. Er würde das Gleiche reden wie ich. Denn Jesus sagt, ich rede ja nur, was ich den Vater reden höre. Und ich tue nur die Werke, die ich meinen Vater tun sehe. Also was immer ich tue, es ist identisch mit dem, wie Gott leben, handeln, wirken würde auf dieser Erde, wenn er unter uns körperlich, leibhaftig sein würde. Und alle Dinge, er ist also diese Wirklichkeit Gottes, dieses Wesen Gottes, der Charakter Gottes. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden bewirkt hat. Und etwas, da sprach ich, glaube ich, vor 3-4 Jahren drüber, darüber, dass Jesus dieser Liebling des Vaters war. Ich habe darüber gesprochen, der Liebling des Himmels. Und habe dann später nochmal eine zweite Predigt gehalten, der Liebling des Himmels kehrt zurück. Wenn du diese Predigten noch haben willst, dann solltest du dich beeilen, denn auf unserer neuen Homepage werden die ganzen alten Jahre nicht mehr zu finden sein. Wir werden neue Dinge machen, also was du da noch holst, gut für Gemeindeglieder, werden wir sicherlich da auch noch dann eine andere Variante und Lösung finden. Aber das solltest du dir nochmal anhören. Aber ich will diesen Auszug nochmal lesen aus Sprüche 8. Da spricht Jesus über sich, bevor, als er mit dem Vater lebte, bevor die Welt war. Bevor die Welt war. Sprüche 8, Vers 22. Sprüche 8, 22 bis 31. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Hör, was hier steht. Er sagt, der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, vor den Uranfängen der Welt. Da ist es wieder. Vor den Uranfängen der Welt war ich schon eingesetzt. Da gab es noch keine Welt. Vor den Uranfängen. Als es noch keine Fluten oder Tiefen gab, da wurde ich geboren. Als noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Ehe die Berge auf der Erde eingesenkt wurden, vor den Hügeln, lange davor, war ich geboren. Mich gab es schon lange davor. Es kommt nämlich aus der Ewigkeit. Ist klar, dass er davor kommen muss, denn er hat ja alles geschaffen, haben wir erst gelesen. Er hat ja alles gemacht. Aber als er noch nicht gemacht die Erden und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes, als er die Himmel feststellte, war ich dort. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, also sie in ihren Grenzen hielt, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde abmaß, dann steht bei uns so trocken, da war ich Schoßkind bei ihm. Man könnte fast an so einen Dackel nennen, den man gerade auf seinem Schoß genommen hat. Wörtlich heißt es dort, steht auch in deiner Bibel als Anmerkung, als das, bevor das gemacht war, da war ich Liebling an seiner Seite. Ich war sein Liebling. Ich war Gottes Liebling, sein Lieblingssohn, sein einziger Sohn, sein Liebling. Und ich sagte euch damals auch, als ich über den Liebling des Himmels sprach, wie trocken das manchmal so ist. Vielleicht auch, weil wir uns dran gewöhnt haben. Aber wenn wir in die Bibel schauen, Jesus zum Beispiel, als er sich taufen lässt im Jordan. Er geht in den Jordan und als er getauft wird, aus dem Wasser herauskommt, da kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, den hört, richtig? Aber wörtlich steht geschrieben, dies ist mein Sohn, mein Liebling, hört auf ihn. Dies ist mein Sohn, mein Liebstes, was ich habe. mein Liebling. Da steht nicht, geliebter Sohn, oh geliebte Tochter, oh geliebter Sohn. Nein, hallo, Schatz, du bist mein Liebling. Sohn, du bist mein Liebling. Du bist das Beste, was ich habe. Als das alles noch nicht war, als es noch nichts gab, als es die Welt noch nicht gab, als noch nichts geschaffen war, da war ich Liebling an seiner Seite. Und ich war seine Wonne Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit. Jeden Tag war ich und der Vater. Spielend, als dann die Erde geschaffen wurde, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde. Und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Die Anmerkung sagt, andere Lesart ist, und meine Wonne war es, bei den Menschenkindern zu sein. Das ist Gottes Wonne. Das ist Gottes Wunsch. Und damals, als Gott, Jesus, der Heilige Geist, als sie da waren, alleine, da gab es noch nichts. Da gab es noch nichts. Dann schufen sie die Engel. Dann schufen sie die Engel. In diesem Anfang, kurz nachdem Jesus also da war, er ist ja im Anfang ins Dasein gekommen. Und im Anfang, dann schuf Gott die Engel, diese ganzen Welten, die Mächte, Fürsten, Gewalten, die in der Luft herrschen. Und damals gab es aber immer noch nichts, kein Wesen, das dem Wesen der Art Gottes entsprach. Und damals, am Anfang, da schuf Gott Himmel und Erde. Und Satan, Luzifer war derjenige, damals war er noch nicht der böse Luzifer. Er war derjenige, der die Erde aufbauen, beschützen, bewahren sollte. Schutz für das Leben auf der Erde sein sollte als Schirmender. Er wird ein Schirmender, ein Beschirmender, ein schützender Cherub genannt. Was ist aus ihm geworden? Ein Zerstörer von Menschen. Ein Zerstörer alles Guten, alles Schönen, was Gott gemacht hat. Er ist ein Zerstörer geworden. Einer, der Schutz bieten sollte. Einer, auf den man, bei dem man unter die Fittiche kommen konnte und sagen, hey, du heller Morgenstern, ich habe Angst, ich werde gerade bedroht. Und er sagt, komm unter meine Fittiche. Aber als er sich gegen Gott erhob und sagte, ich werde Gott sein und Gott werden wir stürzen und wir werden das machen auf meine Art und Weise. Und da hat Gott ihn auf die Erde gestürzt. Und dann wurde diese schöne Erde, die eigentlich belebt und bevölkert sein sollte, aufgebaut werden sollte. Wir wissen nicht, also Tiere gab es zu der damaligen Zeit sicherlich, ob es Menschen gab. Es gibt einen Hinweis in der Bibel, dass es sein könnte, aber ein Beweis an sich gibt es nicht. Und man kann niemals eine Lehre aufbauen auf einen einzigen Bibelvers. Das wäre unkorrekt, das wäre nicht gut. Das sollte man nie tun, weil dann fängt man an, in Verkehrtheit zu gehen. Aber unser Herr, als er dann die Erde schuf und sie zerstört wurde und dann mit Adam und Eva wieder etwas Neues begann. Und dann kennen wir die ganzen Geschichten des Alten Testamentes von Abraham an. Wir kennen das mit Mose und dem Volk Gottes. Wir kennen das mit den Propheten und bis an unsere Zeit. Und dann gibt es in Micha 5, Vers 1 eine Stelle, die in diesen Tagen sicherlich sehr viel gelesen wird. Micha, das meint nicht unseren Micha hier. Wir haben zwar auch einen Micha, aber war der Micha in der Bibel. Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist. Eigentlich heißt es, du bist zu klein, um unter den Dörfern mit mehr als 1000 Einwohnern überhaupt in diese Liste, in die Kategorie kommen könntest. An einer Stelle wird in der Bibel auch dieses Wort Bethlehem wird ganz einfach Kaff genannt. Ja, es wird Kaff genannt, kommt in unserer Übersetzung nicht zutage. Das ist ein Kaff, so kennt ihr, ne? So ein kleines Odenwalddorf, ein Kaff. Und du, Bethlehem Ephrata, du kleines Kaff, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und da kommt es schon wieder, horch, seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Jesus ist nicht erst vor 2000 Jahren in Existenz gekommen. Er hat alles geschaffen. Alles ist durch ihn geworden. Aber vor etwas über 2000 Jahren kam er in diese Welt. Da setzte der Retter dieser Welt seinen Fuß körperlich auf die Erde. Und das ist es, was Johannes 1, Vers 14 dann sagt. Und das Wort, Micha sagt, er wird kommen, der seine Ursprünge, seine Anfänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und dann Johannes 1, Vers 14 sagt, nun ist es passiert, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch, das Logos, ein Name von Jesus. Dieses Logos, dieser Jesus wurde Mensch, kam auf diese Erde. Ich sagte es schon mal, aber ich will es noch einmal wiederholen. Dieser Jesus, was war dann geschehen? Er war von der Ewigkeit her. Wir sehen auch in der Bibel, dass schon bevor überhaupt die Welt geschaffen wurde, bevor sie in Existenz kam und man überlegte, Menschen zu schaffen, auch die auf dieser neuen Erde dann sein werden, die geschaffen werden sollte, dass diese Menschen ja auch Gott den Rücken kehren könnten. Diese Menschen könnten ja abfallen. Diese Menschen könnten ja sich dem Gott dieser Welt zugesellen und den Schöpfer des Lebens verlassen. Und dann bestand im Himmel schon vor Grundlegung der Welt eine Konferenz zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und sie sprachen darüber, dieser Mensch fällt. Und es war ihnen ziemlich klar, er wird fallen. Man sagt, warum hat er ihn noch geschaffen? Weil Gott sagt, ich will ein Wesen haben, das meinem Charakter, meiner Art entspricht. Wir wollen solche um uns haben, die so sind wie wir. Wir wollen mit ihnen leben, wir wollen mit ihnen wohnen, wir wollen mit ihnen lachen und wir wollen mit ihnen weinen. Und wir wollen aber auch mit ihnen Feste feiern. Wir wollen die Dinge tun, das mit ihnen, die wir tun, das unserem Wesen entspricht, das unserer Art entspricht. Unser Gott ist ein fröhlicher Gott, aber er kennt es auch, mit den Trauernden zu trauern, aber auch mit den Lachenden zu lachen. Und wir wollen eine Vorsorge treffen. Sohn, was machen wir, wenn dann diese Menschen uns den Rücken kehren und wenn sie dann ihre Zukunft für immer versperren und niemals in unser Reich kommen könnten? Denn inzwischen, nach dem Sturz Luzifers, was war ja noch geschaffen? Die Hölle. Bis dahin gab es ja keine Hölle. Aber als Luzifer fiel, da wurde die Hölle geschaffen, da wurde der feurige See geschaffen, der auch Hölle genannt wird. Und das, was sagt Jesus? Der See, diese Hölle, der feurige See, ist geschaffen für Satan und für seine Dämonen. Die Hölle ist niemals für Menschen geschaffen worden. Sie war geschaffen für die abtrünnigen Engel. Unter Luzifer fielen ein Drittel der geschaffenen Engel von Gott ab, rebellierten gegen Gott und sagten, wir stürzen Gott und wir werden mit Luzifer die neuen Herrscher des ganzen Universums werden und der ganzen Ewigkeit. Und Gott stürzte sie. Und da kam die Hölle. Die Hölle ist bis heute leer. Schauen die Offenbarung rein. In der Hölle gibt es zurzeit kein einziges Wesen. Niemand. Die Hölle ist zurzeit absolut leer. Da gibt es niemanden. Die Schrift sagt, das Totenreich der ungläubig Verstorbenen, das Totenreich derjenigen, die Gott und die seinen Sohn Jesus ablehnen, das Totenreich ist bevölkert mit 100 Millionen, Milliarden von Menschen, die sagen, ich brauche keinen Jesus, ich brauche keinen Gott, ich werde nach meiner Fasson selig werden, ich brauche sowas nicht. Aber wenn sie im Totenreich ihre Augen aufmachen, dann wissen sie, ich hab's verpeilt, ich hab's verpasst, ich hab die Arschkarte gezogen. Es ist für immer vorbei. Es ist für immer vorbei. Keine Chance mehr zur Bekehrung. Da gibt's kein Fegefeuer. Egal, das ist doch eine Erfindung der Kirche, um den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen. In der Bibel steht nichts von einem Fegefeuer. In der Bibel steht geschrieben, wenn ein Mensch stirbt, dann wird er entweder, wenn er Jesus in seinem Leben hat, gerettet werden. Und wenn er nicht Jesus hat, dann wird er verdammt werden. Es gibt kein Fegefeuer danach. Das ist Unsinn, das ist Betrug. Das ist wirklich Betrug. Dafür kommt man normalerweise ins Gefängnis für so einen Betrug. Das ist die größte Lüge. Es ist eine Lüge Luzifers, die er über sogenanntes Christentum in diese Welt hinein transportiert hat, wie viele andere Lügen auch. Und dann kam Jesus in diese Welt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 4 und 5 sagt, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich sagte es letztes Mal schon, sie hatte keinen Zugriff auf Jesus. Jesus sagt, ich bin absolut ohne Sünde. Man kann mich nicht anfassen. Man hat keinen Punkt in meinem Leben, wo man reingreifen kann. Oder so, wie wir das Cleansing-Teilnehmer das ja gelernt habt, so, dass wir dem Teufel keinen Haken in unserem Leben geben, an dem er uns ziehen kann uns das machen, uns dazu bringen können, dass wir das tun, was er will. Nein, Jesus sagt, in mir gibt es keinen Haken. Aber als er unsere Sünden, unsere Schuld auf sich lud, als alle Krankheit und alle Dreck und alles Elend auf ihn geworfen wurde, da hatte die Hölle Zugriff. Aber nicht wegen seines Charakters, seines Wesens, sondern weil unser scheußlicher, ekliger Charakter auf Jesus lag. Und das gab dem Teufel Zugriff auf sein Leben. Und Jesus starb am Kreuz, grausam hingerichtet. Aber Halleluja, am dritten Tag ist er auferstanden. Da hat er dem Teufel noch alle Schlüssel weggenommen, die das Schlüssel des Todes und des Totenreichs, Offenbarung 1 schildert. Jesus selber ist dem Johannes. Er hat es weggenommen und sagt, jetzt habe ich die Herrschaft, jetzt habe ich die Regierung und nicht mehr Satan. Und jeder, der sich zu Jesus stellt, kann frei werden von aller Bindung und von aller Tyrannei des Teufels. In ihm war das Leben war das Licht der Menschen. Ich sagte letztes Mal, ihr solltet euch die Predigt, die ihr sie nicht gehört habt, letzten Sonntag im Internet anhören oder hier hinterher an der Predigtankstelle mit eurem USB-Stick downloaden. Ich sprach letztes Mal, Gott braucht einen Körper in dieser Welt. Und als Jesus in diese Welt kam, da hatte Gott wieder einen Körper. Als Adam und Eva im Paradiesgarten waren, da war Gott jeden Tag mit ihnen zusammen. Das heißt, sie gingen im Garten spazieren. Es war Gott zum Anfassen. Er war dort körperlich sichtbar, gegenwärtig. Ja, er war dort. Die Bibel zeigt uns, dass Gott auch so ein dreieiniges Wesen ist wie wir. Wir sind Geist, Seele und Körper, Gott ebenso. So, und Jesus, als er auferstand, hat er ja auch wieder einen Körper gehabt, nur einen, der nicht mehr verwest. Solche werden wir auch haben, wenn die Totenauferstehung dann gekommen ist, beziehungsweise die Entrückung und wir für die Toten auferweckt werden und wir die werden dann verwandelt. Dieser Jesus, und dann kam die Sünde und dann gab es Gott nicht mehr zum Anfassen. Gott spazierte nicht mehr mit den Menschen. Er ging nicht mehr unter ihnen, man sah ihn nicht mehr. Da gab es ein paar auserwählte Propheten und dergleichen, die haben seine Stimme gehört. Aber der Großteil der Menschheit, Gott war nicht mehr sichtbar. Aber dann kam Jesus, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann sagt er, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des einzig gezeugten Monogenes vom Vater. Einzig gezeugten vom Vater. Und in ihm war das Leben, haben wir gerade gelesen, das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Als Jesus auf diese Erde kam, da gab es Gott wieder körperlich in seinem Sohn. Gott war wieder da zum Anfassen. Man konnte Gott wieder berühren. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Halleluja. Aber dann ist Jesus zum Vater zurückgegangen. Hört euch das an vom letzten Sonntag. Und dann, ja, jetzt war wieder kein Gott zum Anfassen da. Aber jetzt hatte Gott etwas geschaffen. Alle, die Christus aufnehmen, in denen wohnt er. In denen wohnt er, in denen lebt er. Und er sagt, wir sind Glieder Gottes. Wir sind jetzt seine Glieder. Und ich sagte letztes Mal, als Jesus kam, da hatte Gott wieder Körper. Er hatte Fleisch zum Anfassen. Endlich hatte Gott wieder einen sichtbaren Körper auf der Erde. Endlich hatte er einen Körper, in dem er wohnen konnte. In ihm wohnte, in Jesus wohnte die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und dann endlich hatte Gott wieder Füße, die ihn dahin trugen, wo Gott hin wollte. Zu den Verlorenen, zu den Kranken, zu den Armen. Und Jesus ging und er war unterwegs und er war oft geschunden und er war müde. Aber er sagte, ich tue nicht meinen Willen. Vater, meine Füße gehören dir. Wo möchtest du hingehen zu einem Kranken? Und da geht er zu diesem Hauptmann vom Kapernaum, dessen Diener krank ist. Und Jesus läuft über 20 Kilometer durch die Hitze. Und er kommt dort bei dem Hauptmann an. Und das heißt, der Hauptmann sagt, warum schindest du dich denn so? Du hättest doch nur ein Wort sprechen müssen aus der Entfernung und mein Knecht wäre gesund geworden. Aber weißt du, Gott ist nicht einer, der irgendwo in der Ecke sitzt und mal ein paar Worte spricht, sondern Gott sagt, ich bin da. Wenn du mich brauchst, kannst du mich anpacken. Du kannst mich anfassen. Und alle, die ihn anrührten, die wurden gesund. Und sie rührten ihn an und sie wurden gesund. Sie wurden gesund. Aber Jesus ist beim Vater. Und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Gott sagt, hey, Gemeinde, gib mir deine Füße, damit ich zu den Verlorenen laufen kann. Gib mir deine Füße, dass ich an die Hecken und Zäune laufen kann. Gott kann geistwesenmäßig dorthin laufen, aber niemand wird ihn an den Hecken und Zäunen sehen. Niemand wird ihn sehen. Kein Mensch wird ihn sehen, weil er keinen Körper hat. Aber er sagt, gib mir dein Fleisch, gib mir deinen Körper, lass mich in dir wohnen und dann trag mich doch bitte auf die Marktplätze, dann trag mich doch bitte auf die Straßen, trag mich in die Nachbarschaft, trag mich in die Fabriken und in die Häuser, trag mich überall dahin, wo ich sehe, dass Menschen meine Hilfe wollen, die mich brauchen. Und wenn du mich dorthin getragen hast, Gott sagt, gib mir deine Hände, lass mich doch, leg deine Hände auf die Kranken und ich möchte mit meiner Kraft in diese Kranken hineinfließen. Endlich, als Jesus da war, hatte Gott Hände, die heilten und befreiten und die zärtlich waren. Und Gott sagt, Gemeinde, gib mir deine Hände. Ich möchte diese Welt retten und ich möchte zart zu ihr sein. Ich möchte sanft zu ihr sein. Ich möchte, dass du deine Hand auflegst, damit meine Kraft und meine Energie durch dich fließen kann in die kranken und kaputten Körper. Und das geht bis über die Kleidungsstücke hinaus. Wir sehen beim Paulus, man nahm sein Schweißtuch. Er hat sich den Schweiß gewischt und jemand kam und nahm es und legte es bei jemand drauf und er wurde gesund. Und verstehst du, davon spricht Gott. Es geht nicht darum, oh, habe ich jetzt genug Glauben, habe ich jetzt genug das. Es genügt ein Glaube und das ist der kleinste Glaube auf der Welt. Christus wohnt in mir. Und wenn ich mein Fleisch auf einen Kopf lege oder auf eine Hand oder auf ein Knie lege, dann weiß ich, da ist Christus mit. Er wirkt mit mir und er berührt mit mir zusammen diese Person, wo immer wir auch eingreifen oder für Menschen beten und sie segnen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt hat Gott auf dieser Erde an die 700 Millionen Pfingstler und Charismatiker und ein Großteil von ihnen, er kriegt ihre Hände nicht, er kriegt ihre Füße nicht, er kriegt ihren Mund nicht, er kriegt ihre Zunge nicht. Und Gott sagt der Gemeinde, gib mir doch bitte deine Füße, gib mir doch bitte deine Hände, gib mir doch bitte deine Zunge und deinen Mund. Wie soll denn diese Welt gerettet werden? Wie soll diese Welt heil werden? Wie soll denn diese Welt gesund werden, wenn du mir deine Glieder nicht gibst? Ich bin ein Gott zum Anfassen. Und wenn die Leute dich anfassen, dann werden sie mit der Kraft, die in dir ist, diesen Christus in dir, in Berührung kommen. Und sie werden das erleben, was ich versprochen habe zu tun. Und das macht mich frei, das macht mich locker, das macht mich gelöst. Ich weiß doch, ich lege mein Fleisch drauf und der Heilige Geist ist da und wirkt. Ich muss mich doch gar nicht anstrengen. Was denkst du, was haben wir schon alles gemacht? Und was machen Leute für einen Zirkus? Da kommt jemand, hat vielleicht ein krankes Knie. Und dann eben, oh, Rabashakadabasandalabas. Ja, du rupfst das Knie fast ab, ne? Und wir schreien, Halleluja, 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 streck mal aus, Halleluja, Halleluja. Oh. Und wir machen ein Spektakel. Dabei sagt Jesus, hey, leg doch deine Hand auf. Er hat nirgends gesagt, leg deine Hand ans Knie und dann brüll los. Ja, er sagt, leg die Hand drauf und ich mach gesund. Leg die Hand drauf und jetzt, ich hab nicht mehr. Ich habe keine Kraft. Hier ist Fleisch, aber hier drin ist Jesus. Und du legst auf und sagst, danke Jesus, dass du hier bist. Du bist der Arzt und du stellst alles wieder her. Wir brauchen kein Spektakel zu machen. Wir brauchen kein Theater zu machen. Jesus ist in uns, ist derjenige, auf den es ankommt. Und wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Wir brauchen nur Jesus. Und den haben wir ja. Amen. Wir haben ihn. Und Gott sagt der Gemeinde, lass mich das sein. Gehen wir nochmal zurück in die Ewigkeit. Johannes Kapitel 8, 56. Jesus spricht zu den Juden. Und sie regen sich mal wieder einmal mehr auf über ihn, wie er das schon gewohnt war. Und er sagt dann schließlich, Vers 56, Johannes 8, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und er freute sich. Abraham sah, dass dieser Jesus aus der Ewigkeit mal in diese Welt kommen würde. Und dann regen sie sich auf. Und Vers 58 sagt Jesus, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Mich gibt's schon davor. Ich bin nämlich der, der alles geschaffen hat. Ich bin der, der im Anfang ist. Ich bin der, der von Ewigkeit ist. Alles habe ich gemacht. Alles habe ich geschaffen. Ehe Abraham war, bin ich. 1. Petrus 1, Vers 18 bis 21. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Also eigentlich heißt es, ihr seid nicht mit Gold und Silber erlöst von eurem eitlen, also eurem vergänglichen, nichtigen Wandeln nach der väterlichen Tradition. Es gibt nichts Todbringenderes als christliche Religion. Christliche Religion ist genauso todbringend wie Buddhismus, Hinduismus, Islam. Es ist todbringend wie alle anderen Religionen auch. Ein Christentum, in dem kein Jesus zu finden ist, zum Anfassen, ist kein Christentum. Das ist ein toter Name, der in das Feuer geworfen wird und nichts anderes. Vers 19, sondern ihr seid erkauft mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar, da haben wir den Vers, was ich jetzt sagte, er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt. Vor Grundlegung der Welt wurde schon festgestellt, ins Bewusstsein gerufen, dieser Jesus wird kommen, um die Welt zu erlösen, als Opfer sein Leben zu geben, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um unsertwillen, die ihr durch ihn Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Also wir sind erkauft durch sein Opfer. Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Johannes 17, da kommt noch etwas. Johannes 17, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, Johannes 17, 1 bis 5, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus Christus erkennen bedeutet Beziehung. Abraham erkannte seine Frau Sarah, das heißt Intimität war da, und die gelebt wurde. Und hier, er sagt, wenn wir Beziehung mit Jesus leben, das ist das ewige Leben. Ewige Leben ist nicht, dass du hier zur Citykirche gehörst. Du kannst dein ganzes Leben lang hier in die Citykirche kommen und am Schluss in die Hölle gehen, wenn du Jesus Christus nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Sondern, dass sie dich, den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich, Vater, verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Nun kommt's. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war, ehe die Welt war. Vater, und dann Vers 11, glaube ich, sagte, jetzt komme ich zu dir, Vater. Er ging von der Erde weg, jetzt stand sein Kreuzestod und alles bevor. Seine ganzen Qual und seine Drangsal. Und er spricht hier das letzte große Gebet. Später ist es ein Kampf in Gethsemane, wo er ringt mit dem Auftrag und wo er am liebsten doch nicht in diesen Kelch trinken möchte. Aber hier nochmal, Vers 5, Johannes 17. Nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was sagt Philipperbrief? Philipperbrief sagt, und das ist ja auch so einer der typischen Weihnachtsverse, die wir haben, dass er kam, er entäußerte sich selbst und er nahm Knechtsgestalt an. Richtig? Er entäußerte sich selbst, er entkleidete sich selbst, er entleerte sich selbst. Du musst dir vorstellen, dass dieser Jesus ein gewaltiger, majestätischer Sohn Gottes ist. Und dieser Jesus, schauen wir, der Johannes und die anderen Jünger, die lebten ja zu Lebzeiten ständig mit Jesus. Die haben ihn angefasst, sie haben mit ihm gelacht, sie haben mit ihm geweint, sie haben Korrekturen manchmal hinnehmen müssen, aber es war Beziehung. Johannes war derjenige, der sagt, oh, ich am liebsten lege ich an seiner Schulter. Und so, es war Beziehung. Gott zum Anfassen. Warum? Weil er nicht in seinem ganzen Herrlichkeitsgepräge, in seinem Outfit der Herrlichkeit, so möchte ich mal sagen, gekommen war, sondern wie ein Sklave, wie ein Mensch, in seinen Gebärden, Verhaltensweisen, wie ein Mensch erfunden. Und das ist, was Philipper sagt, er entkleidete sich selbst. Ich sage es schon mal, aber ich will es noch einmal wiederholen, als Jesus dort im Thronsaal Gottes ist, in Herrlichkeit gekleidet. Und diese Herrlichkeit, wie sie war, einen Eindruck haben wir oder einen kleinen Eindruck davon haben wir in Offenbarung, als Jesus dem Johannes erscheint und die Offenbarung des Johannes ihm gegeben wird. Dann heißt es auf einmal, steht Jesus da und er sagt, seine Augen sind wie Feuerflammen. Und er sagt, also seine Zunge, wenn er spricht, es ist wie ein Schwert, ein feuriges Schwert, das ständig rausfährt. Und dann schaut Johannes an und Johannes bricht zusammen. Er zittert und er liegt dort auf dem Boden. Und Johannes denkt nur eins, jetzt sterbe ich. jetzt ist es mit meinem Leben vorbei. Er liegt dort und als er am Boden liegt, dann sieht er die Füße. Es ist wie Erz. Sie glühen, wie glühendes Erz. Und er sieht das weiße Gewand und er sieht, es ist alles nur Licht und Licht. Und Johannes weiß nur eins, jetzt sterbe ich. Jetzt ist es aus mit mir. Aber dann hilft Jesus ihm auf und sagt, hey, jetzt wird noch nicht gestorben, sage ich jetzt mal so. Du hast noch was zu tun. Die Offenbarung muss noch geschrieben werden. Stell dir mal vor, so wäre Jesus durch die Straßen Jerusalems, Judäas, Samarias und so weit Galiläas gelaufen. Die Menschen wären alle umgefallen, tot umgefallen. Ja. Aber er entäußerte sich. Als er dort im Thronsaal war, da gingen zwei Dinge parallel ab. Zum einen war Jesus im Thronsaal und sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt muss ich runter auf die Erde. So wie wir es damals besprochen haben, vor Grundlegung der Welt, Vater. Dass wir die Erlösung für die Menschen schaffen. Die Zeit, wo mit Ochsenblut und Stierblut und Blut von Tieren Sünden bedeckt werden, ist vorbei. Diese Epoche ist vorbei. Wir müssen jetzt ein einmaliges Opfer schaffen, damit die Menschen nicht ständig Opfer müssen, sondern ich werde mein Leben als Opfer geben, damit für ein für alle Mal ein Opfer geschieht und jeder jetzt, der zu mir kommt, Vergebung der Sünden hat. Und das ist, was Gott sagte, Sohn, jeder, der zu dir kommt, wird Vergebung empfangen. Und da war eine Maria, die ist unten in ihrem auf der Erde, in ihrem Dorf, in ihrer Wohnung, in ihrem Zimmer. Im Himmel und auf der Erde ist ein Engel, der sagt, Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst schwanger werden und das in dich hineingelegt wird, das wird Sohn Gottes sein, Sohn Gottes heißen. Und zur gleichen Zeit, oben im Himmel, Vater und Sohn verabschieden sich. Sie wissen, jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt verlässt Jesus den Himmel. Jetzt verlässt er die Herrlichkeit. Er legt dort ab seine Prachtgewänder. Er legt dort ab all seine Herrlichkeit und Glorie. Und dann wird er klein, wie ein kleiner Same. Und der Heilige Geist kommt. Und es gibt diese erste Implantation in die Gebärmutter, ohne dass da ein sexueller Verkehr stattgefunden hat. Der Heilige Geist kommt und legt diese kleine Zelle Jesus in die Gebärmutter von Maria. Und da wächst Jesus 9 Monate heran. 9 Monate. Und ich habe es geschildert, wie ich so denke, wie der Eindruck der Engel ist, was so gewesen ist, als sie sehen, unser Schöpfer ist jetzt im Bauch dieser Frau. Der, der uns geschaffen hat. Der Herr der Herren ist, der König der Könige ist, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er hat oben im Himmel alles abgelegt und er erniedrigte sich selbst. Weißt du, was da steht? Er demütigte sich. Er demütigte sich selbst. Es hat ihn niemand gezwungen, sich zu demütigen. Es wird dich und mich niemand zwingen, dass wir uns demütigen. Wir müssen uns selber entscheiden, dass wir sagen, ich werde mich demütigen. Ich werde ein demütiger Mensch. Und es ist auch gut, wenn wir das tun, denn Gott widersteht den Hoffärtigen. Und er sagt, die Stolzen bringt er zu Fall. Und er weiß, die Stolzen zu stürzen. Also will ich lieber ein Demütiger sein, dann kann ich nämlich nur noch erhoben werden. Er demütigte sich. Bis zum Tod am Kreuz. Da war dieser Jesus. Und dann kam er auf die Welt. Er wuchs auf, wie jeder normale Mensch. Da waren keine feurigen Augen, da waren kein Schwert, wie aus seinem Mund geht, keine wie vor Erz glühenden Füße. Nein, alles, was Gott ausmachte, sein Gottescharakter oder Gottes Art ausmachte, diese majestätische, triumphale Art, hat er alles zurückgelassen, alles abgelegt. Und jetzt war er einfach Mensch. Nach 9 Monaten, da kam er in einem Stall auf die Welt. Und da hat er genauso vielleicht einen Klaps auf den Hintern gekriegt, wie jeder andere auch. Vielleicht hat er ja auch, war er auch klug genug, um selber anfangen zu schreien. Aber er schrie. Oder wie auch immer. Jeder hat ja eine eigene Schreiart. Aber so wird es wohl gewesen sein. Ne? Er heult. Und dann, wie auch immer, ich weiß nicht. Vielleicht war es der Josef. Hat gesagt, okay, machen wir mal die Nabelschnur durch. Und dann wurde er in Windeln gewickelt. Und dann hat er genauso in die Windeln gepupst wie du und ich. in allem wie ein Mensch erfunden, in allem. Und wenn er getrunken hatte, Maria ihn gestillt hatte und der Bauch vielleicht ein bisschen drückt und Maria ihn auf die Schulter nahm und dann kam genauso das Bäuerchen raus. Ja, da kam auch so ein Bäuerchen raus. Und dann, ja. Verstehst du, er wuchs auf wie wir. Er wuchs auf wie wir. Aber in ihm. Und es geschah auch nichts. Bis zu seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Bis zur Taufe im Heiligen Geist geschah nichts. Aber da wohnte der Heilige Geist in ihm. Von da an rührten ihn Leute an und sie wurden gesund. Von da an sprach er und Dämonen fuhren aus. Von da an legte er die Hände auf und die Kranken wurden gesund. Da heißt es, von da an, Leute stürzten sich auf ihn. Sie wollten nur mal die Quaste von seinem Gewand anrühren. Die Quaste anrühren. Sagen wir, wenn wir die anrühren, dann sind wir gesund. Da ist diese blutflüssige Frau, die das Haus nicht verlassen durfte, die sozial und religiös geächtet war. Denn wer ständig Blutungen hatte, der konnte ja nur Dreck am Stecken haben. Aber sie ist heimlich gekrochen durch die Menge. Und sie ist hin bis zu Jesus und hat ihn angefasst. Und sofort hörten die Blutungen auf. Und Jesus sagt, jemand hat mich angerührt. Jemand hat mich angerührt. Die Jünger, ach ja. Viele haben dich angerührt. Hier ist ein Geschubse und ein Gedränge. Hunderte haben dich angerührt. Tausende haben dich angerührt. Aber weißt du was? All diese Leute haben nicht Gott gespürt. Die haben nicht Gott gespürt. Die haben nicht Gott gespürt. Du musst nämlich zu Gott kommen und sagen, Gott, ich will dich berühren und ich will empfangen. Und das gilt auch für dich, der du gläubig bist und seiner Gemeinde gehörst. Wenn jemand krank ist unter euch, dann rufe er zu sich die Ältesten. Die sollen ihn mit Öl salben, für ihn beten und er wird gesund werden. Das musst du glauben. Wenn du das nicht glaubst, sondern nur der Älteste es glaubst, wirst du genauso krank weggehen, wie du gekommen bist. Du musst es glauben. Du musst Gott glauben, dass das, was er gesagt hat, stimmt. Dass er sich mit seinem Namen verbürgt hat, dass das die Wahrheit ist. Du musst es Gott glauben. Du musst es glauben, wenn dein Magen rumort und du denkst, oh, das ist furchtbar. Du hast, was weiß ich, was passiert ist. Aber wenn der Magen rumort, dann sag ich, ich weiß nicht, was ich denke, der Herr, dann musst du wissen, der in mir ist, ist größer. Jesus, mein Arzt, lebt in mir. Und ich danke dir, Herr, dass du dich um meinen Magen kümmerst. Du kümmerst dich um meinen Magen, so wie du dich um meinen Geist gekümmert hast, wie du dich um meine Seele kümmerst. Und so wirst du dich auch um meinen Körper kümmern. Denn wir sind der Tempel Gottes, sagt die Bibel. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? So, also, es geschieht durch Glauben. Vater, jetzt verherrliche mich wieder mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Welt grundgelegt war. Und er ging zum Vater. Jetzt ist er wieder in seiner alten Statur, in seiner alten Kleidung. Er hat das damals beim Vater die Herrlichkeit abgegeben. Er entkleidete sich. Dann nahm er ganz normale Menschenzüge an. Und jetzt sagt der Vater, komm ich zurück. Vater, jetzt kleide mich wieder mit dieser Herrlichkeit. Jetzt will ich, so wie ich gegangen bin, so wie es schon vom Anbeginn der Welt war, vor Grundlegung der Erde, so wie es war, das hätte ich gern jetzt wieder. Und der Vater sagt, gerne mein Sohn. Der Vater kleidet ihn in Herrlichkeit. Jesus ist von Ewigkeit her. Er ist da, als es noch nichts gab. Durch ihn ist alles geschaffen. Und dieser Schöpfer kam auf die Erde, ganz gering, und hat uns einen Weg gemacht, hat uns eine ewige Erlösung geschaffen. Und durch ihn können wir Frieden haben in den Häusern, in den Familien, in unseren Herzen. Durch ihn können wir selber zur Herrlichkeit kommen. Was sagt Jesus auch im Johannes 17? Vater, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, also ihm, Jesus, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ne? Sag mal, sie ist jetzt der Vater. Die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast. Vater, danke, dass du mir die Herrlichkeit, die ich hatte, zurückgegeben hast. Die Herrlichkeit gebe ich jetzt ihnen, denen, die an mich glauben. Diese Herrlichkeit gebe ich jetzt ihnen, denen, die an mich glauben. Diese Herrlichkeit gebe ich jetzt ihnen, denen, die an mich glauben. Diese Herrlichkeit gebe ich ihnen, denen, die an mich glauben. Diese Herrlichkeit gebe ich ihnen. Vater, das, was du mir gegeben hast, gebe ich ihnen auch. Weißt du? Und wir sind Gottes Körper auf dieser Erde. Wir sind Gottes sichtbare Präsenz auf dieser Erde. Und wenn wir leben wie jeder Gottlose, dann kann die Welt Gott nicht sehen. wenn wir jedes Geschäft auf dieser Erde betreiben wie die Gottlosen, dann sind wir keine Repräsentanten Gottes. Dann kann die Welt uns nicht sehen. Dann sieht sie unser Gebaren, unser Gehabe. Dann sind wir nicht anders. Wenn wir Feste feiern und uns besaufen wie die anderen, dann sind wir keine Repräsentanten Gottes. Dann haben wir unsere Glieder Gott nicht zu Waffen gegeben. Und deshalb passiert dann in uns auch nichts und durch uns auch nichts. Was will denn passieren? Wenn wir im Schrott leben, was können wir dann nur weitergeben? Schrott. Nur Schrott. Mehr können wir nicht weitergeben. Und es ist Zeit auch zu Weihnachten. Und vielleicht so als Geburtstagsgeschenk nochmal für Jesus. Du sagst, Herr, ich gebe dir mein ganzes Schrottleben. Den ganzen Schrott und Müll meines Lebens, den gebe ich dir. Und ich empfange dafür heute von dir Herrlichkeit. Ich empfange Vergebung und ich empfange Herrlichkeit. Ich empfange Vergebung und ich empfange Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich jetzt ihnen gegeben. Und stell deine Glieder dar zu Gott, als Waffen der Gerechtigkeit. Gott hat uns nicht erlöst, damit wir die Kirchenstühle wärmen. Er hat uns erlöst und errettet, damit er endlich auch Füße hat. Einmal vor allem seine Lieblingssache, mit uns zu leben, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und er liebt es. Gott liebt es, mit uns zu sein. Gott liebt es, mit dir und mir zu sein. Er liebt es. Weißt du das? Er liebt es. Gott liebt es absolut. Gott ist absolut verliebt, vernarrt in uns. Eine der Predigten auch vor Jahren, die ich gehalten habe, auch ihr seid als geliebte Kinder Gottes. Das ist auch alles so manchmal so platt ausgedrückt. Was steht da geschrieben? Was sagt Paulus? Ihr als Kinder Gottes, seine Lieblinge. Gott nennt uns, die wir gläubig geworden sind durch Jesus, genauso Liebling wie seinen eigenen Sohn. Deshalb sagt er, ihr seid auch Miterben mit meinem Sohn. Alles, was mir gehört, gehört auch euch. Alles ist euer, weil ihr Christus gehört. Und immer wieder, wenn da steht, du bist ein geliebtes Kind Gottes, da sagt Gott, da steht dann geschrieben, du bist ein Kind Gottes, sein Liebling. Es steht immer der Liebling, immer der Liebling. Du bist ein Liebling Gottes. Ich weiß, dass ich ein Liebling Gottes bin. Du musst wissen, dass du ein Liebling Gottes bist. Gott liebt dich. Er liebt seine Kinder. Er sagt, du bist meine Tochter, mein Liebling. Du bist mein Goldschatz, sagt Gott. Du bist mein Darling. Du bist mein Darling, du bist mein Liebling. Und Gott sagt dir als Mann, du bist mein Liebling. Du hast Jesus aufgenommen, du bist erlöst, du bist jetzt mein Sohn. Du bist mein Liebling. Das ist es, was Gott, ich weiß, dass ich Gottes Liebling ist. Du musst wissen, dass du Gottes Liebling bist. Das musst du wissen. Und das bringt dich zur Ruhe. Das bringt dich zur Ruhe, selbst wenn alles im Leben nicht so glatt läuft. Du weißt nur eins. Ich bin der Liebling des größten Gottes, des einzigen und größten Gottes im Universum. Ich bin sein Liebling. Und das bringt dich zur Ruhe. Das bringt das Herz zur Ruhe, die Seele zur Ruhe. Es bringt Frieden in dich hinein. Amen. Okay, trotzdem möchte ich heute einladen, auch du im Internet, der du mir zugehört hast und zuhörst, ich lade dich ein zum Ende dieses Jahres. Schieb es nicht auf Silvester raus, weil bis dahin kann noch viel passieren. Aber heute hast du die Predigt gehört. Und ich bitte dich, tausche heute dein Schrottleben ein gegen die Herrlichkeit, die Jesus dir anbietet. Tausche dein Schrott aus. Sag Herr, und der Herr sagt, gib mir deinen Schrott. Gib mir all deinen Müll des Lebens. Gib mir all den Dreck deines Lebens. Und ich gebe dir dafür Herrlichkeit. Ich gebe dir dafür mein Wesen. Ich gebe dir meinen Charakter. Ich gebe dir meine Haltung. Ich gebe dir das, was so wie ich bin, werde ich dich verwandeln. Gib mir deinen Schrott und ich gebe dir Herrlichkeit. Amen. Und das kannst du tun, wenn das Lobpreisteam uns jetzt auch dient. Einfach auch hier nach vorne kommen. Legt euch nicht auf den Boden, sondern stell dich in Knien vor mir, oder stell dich hin oder knie, aber sagst, Herr, ich will einen Austausch. Heute Abend soll ein Austausch geschehen, ein Austausch in meinem Leben geschehen. Und doch wollte ich, dass wir es theologisch auch nochmal genau wissen. Dieser Jesus, dem wir dienen, ist der Urheber allen Lebens. Was sagt die Schrift? Den Urheber des Lebens haben sie gekreuzigt. Den Urheber des Lebens haben sie gekreuzigt. Jesus ist der Urheber von allem. Ja, er ist der Schöpfer alles. Er ist wirklich ein wunderbarer Creator. Ein wunderbarer Schöpfer. Halleluja. Danke, Vater. Herr, ich bete, dass heute Abend auch Menschen darauf eingehen und alles, was so blöd gelaufen ist, all den Müll und Schrott und die Sünde ihres Lebens, dass sie das einfach hier heute Abend hier abgeben, hier vorne abgeben. Und danke, Herr, du sagst und du gibst ihnen Herrlichkeit. Du reinigst von aller Ungerechtigkeit und kleidest in Herrlichkeit. Dankeschön, Herr. Danke, wir möchten gerne deine Repräsentanten sein. Ja, Herr, meine Füße sind deine Füße. Meine Hände sind deine Hände. Meine Zunge und mein Mund, Herr, sind dein Mund, deine Zunge. Du sollst reden können, was du möchtest. Du sollst es tun. Du gibst Gedanken in mich hinein und du sagst, bitte gib mir deine Zunge, damit ich diese Gedanken aussprechen kann. Und Herr, hier hast du meine Zunge. Du hast meine Gedanken, dass du da reinsprechen kannst. Meinen Geist, zu dem du reden kannst. Aber dann gebe ich doch meine Zunge, dass du diese Gedanken hörbar in diese Welt sprechen kannst, Herr. Hier hast du meine Zunge. Hier hast du meinen Mund. Amen. Das ist so wichtig, Leute. Einen Eindruck, eine Offenbarung von Gott zu haben, nützt nichts, wenn du dann nicht im Anschluss deine Zunge Gott gibst und erlaubst, dass über diese Zunge das, was Gott gesagt hat, gesprochen wird. Jedes Wort der Erkenntnis, jedes Wort der Weisheit ist absolut sinnlos. Absolut sinnlos, wenn du dieses Wort empfängst und Gott dann nicht deine Zunge gibst, damit er es transportieren kann, hörbar für die Menschen in dieser Welt, sind diese Offenbarungen zwecklos. Und wenn wir unsere Zunge nicht Gott geben, um das auszusprechen, dann wird der Heilige Geist uns vielleicht auch keine Offenbarung mehr geben. Er sagt, das ist ja umsonst, die Zunge kriege ich ja trotzdem nicht. Ich darf es ja nicht sprechen. Ihre Gedanken, da lassen Sie mir es reingeben, aber sprechen, die Zunge behalten Sie zurück. Sie könnten sich ja blamieren. Es könnte ja komisch klingen, was Gott jetzt gerade sagen will. Es könnte ja spaßig sein jetzt vielleicht, was Gott sagen will. Nee, lieber schweige ich. Gott sagt, schade, ich wollte deine Zunge gebrauchen und meine Gedanken, die ich dir geschickt habe, wollte ich laut werden lassen, weil sie jemand brauchte. Weil diese Worte jemand brauchte. Die Gedanken, die er uns gibt, sind, wir nehmen sie mit unserer Zunge und transportieren sie. Dann werden sie zu heilenden, helfenden Worten für den Nächsten. Amen. Und deshalb gib deine Zunge Gott. Gib sie Gott.